Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Ilkas Welt. Ich habe heute wieder eine großartige Frau zu Gast, Svenja alias Mrs. Goldesel. Sie ist Inspiration fürs Investieren mit Fokussierung auf Ferienwohnungen. Und warum habe ich sie heute eingeladen? Ich habe sie 2018 kennengelernt und sie war meine Inspiration für das Investieren in Immobilien. Herzlich willkommen, Svenja.
Ach, das ist ja schön eingeleitet. Danke. Ja, moin. Hallo.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Man darf auch verraten, du sitzt ganz weit entfernt von Hamburg. Wo bist du gerade?
Ja, ich habe mich gerade vor mein Bett in meiner Urlaubsunterkunft gesetzt und ich bin auf Bali, das erste Mal in meinem Leben.
Klasse, wir sprechen da später noch drüber. Ich will jetzt nicht gleich die Katze aus dem Sack lassen. Wir fangen erstmal ganz vorne an. Ich habe ja gesagt, dass wir uns 2018 kennengelernt haben, genauer gesagt beim Joggen. Wir sind immer zusammen um die Alster mit ein paar Jungs noch gemeinsam gejoggt und haben uns sportlich fit gemacht. Und da habe ich dich kennengelernt und du warst die einzige Frau in dieser Joggingrunde, also wir waren ja nur 5, 6 Leute,
ja.
Und hast erzählt, dass du Wohnungen vermietest. Es waren noch keine Ferienwohnungen, dein Fokus war damals noch woanders. Und da dachte ich so, okay, wenn sie das schafft, dann schaffe ich das auch. Du warst halt die Inspiration. Also ich war nicht jemand, der gesagt hat, so, wieso hat sie das und ich nicht oder so. Das gibt es ja auch, so diese typische Neidkultur in Deutschland. Nee, für mich war damals so dieser Impuls, wow, die hat das geschafft, ich will das auch schaffen. So, und jetzt darfst du mal aus deiner Sicht erzählen, wie bei dir alles anfing, wie du dazu kamst, überhaupt zu investieren. Es mussten ja nicht gleich Immobilien sein, es kann ja auch Aktien oder was anderes gewesen sein.
Ja, im Grunde aus einem Leidensdruck oder Schmerz heraus. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt und zwar in meinem Leben. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass mein Herz nach mehr ruft oder nach was anderem gerufen hat. Und da habe ich angefangen, erstmal über mein persönliches, sag ich mal, Leben nachzudenken, wie es gerade aufgestellt war, was es so gab in meinem Leben, in meinem Umfeld. Und habe gemerkt, irgendwas läuft hier schief und das auch schon längere Jahre. Und habe ich angefangen, mich mit meiner Persönlichkeit auseinandersetzen zu wollen. Habe überlegt, wie macht man denn sowas? Also wie verändere ich mich? Wie verändert man sein Leben? Und habe gedacht, dann auch der Ansatz, bei sich selber anzufangen, ist vielleicht ganz clever. Und habe dann etwas getan, was ich sonst nie tue. Ich habe ein Buch gelesen, beziehungsweise ich habe ein Hörbuch gehört, weil ich ja so ungern lese. Ich bin irgendwie zu unruhig fürs Lesen und lasse mir dann immer quasi, anstatt zu lesen, da bin ich sehr dankbar, dass es mittlerweile solche Möglichkeiten gibt, die Sachen auf die Ohren, sag ich mal, sprechen. Das kennst du ja auch sehr gut. Und habe dann das Hörbuch gehört von John Strelecki, Das Café am Rande der Welt. Und das hat mich dahin gebracht, wo ich schon gefühlt so ein bisschen hin wollte, nämlich zu mir selber. Also ich habe irgendwie Kontakt zu mir aufnehmen können, habe gemerkt, okay, durch das Buch, da ist noch etwas, was es gibt für mich in der Welt. Ich weiß zwar noch nicht was und ich weiß auch nicht genau, warum ich hier bin, aber ich bin auf jeden Fall bereit, etwas verändern zu wollen. Und dann habe ich im Grunde angefangen, wirklich darauf aufbauend, was für meine Persönlichkeit zu tun, über Coachings, über Therapie, über Arbeit an mir selber, die ich mir so beigebracht habe. Und dann ist irgendwann das zweite Hörbuch in mein Leben gekommen und dabei ist es dann auch geblieben fast bis heute. Das war dann Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das war dann im Grunde der Schritt danach, als ich gesagt habe, okay, Persönlichkeit habe ich verstanden, die darf ich ändern, das ist ja auch ein Weg, gehe ich den an. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, mehr Geld darf auch reinkommen, weil irgendwie habe ich mich die letzten 20 Jahre auch mit meinem Einkommen sehr gedeckelt, nicht nur persönlich. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, Mensch, hör doch mal den Rich Dad Poor Dad, das habe ich gemacht. Der ging mir total leicht von der Hand. Das war auch immer ganz wichtig früher, dass ich die Sachen leicht konsumieren konnte, weil ich hatte immer Angst vor der, sag ich mal, ja, der Unbekannten, was Investieren, Persönlichkeit und Co. angeht. Und das waren zwei Bücher, die mir extrem geholfen haben, da leicht reinzuflutschen. Dann habe ich das Buch gehört und habe gedacht, okay, ich will auch eine Kapitalanlage. Bin nach Hause gelatscht, habe gesagt, hier, mein Mann, ich muss da mal was erzählen. Ich will gerne eine Wohnung kaufen und zwar nicht genutzt als Eigenheim, sondern als Ferienwohnung, beziehungsweise für uns, wenn wir mal älter sind. Und das Erste, was passierte, war, dass mir ein Vogel gezeigt wurde, weil sofort der Gedanke war, Moment mal, wir zahlen doch gerade ein Eigenheim, hab noch einen zweiten Kredit, du spinnst ja wohl. Und dann war ich erstmal mundtot und hab erstmal überlegt und bin zurück auf mein Treppchen gegangen. Und so fing im Grunde alles an.
Ah, spannend. Weißt du noch, was das erste Buch, Das Café am Rande der Welt, So heißt es, ne? Von John Strelicki. Korrigiere mich sonst. Ich habe ihn mal auf der Bühne anmoderiert, aber ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen. Weißt du, was das direkt danach mit dir gemacht hat? Also was hast du daraus mitgenommen? Sind da nicht die Big Five mit dabei? Was hast du da mitgenommen?
Ja, ich habe, Big Five ist dann sozusagen ein Part daraus, beziehungsweise auch nochmal ein separates Buch von John. Ich habe einfach mitgenommen, dass wir, und das ist der Kern, dass wir aus einem bestimmten Grund alle auf der Welt sind. Und ich habe gespürt, dass ich meinen Grund noch nicht gefunden habe. Also ganz persönlich, dass ich noch nicht wusste, warum ich hier bin, was meine Aufgabe ist, was auch meine Herzensaufgabe ist. Das habe ich sofort gespürt. Das muss es geben. Er sagt das auch. Ich konnte mich damit identifizieren und habe aber auch sofort gemerkt, okay, in meinem Leben findet das nicht statt. Das war im Grunde die initiale Zündung dann, um einfach für sich nochmal neu loszugehen mit Mitte 30, ne?
Okay, dann höre ich raus, das erste war so ein bisschen so eine Mindset-Geschichte und eine innere Sache. Und das zweite war dann eher so ein bisschen, ich will sagen, nicht so emotional. Da ging es dann eher um Geld, wie man... Ja, Rich Dad wird sozusagen, oder wie?
Ja, genau, also wächst auf der persönlichen Ebene, genau. Mindset ist dann natürlich ganz entscheidend, so sein Mindset zu verändern, weil ich bin eine ganz normale Uschi vom Dorf, habe jetzt ein solides Elternhaus gehabt, aber auch nicht besonders, sag ich mal, knülle aufgewachsen. Meine Eltern waren typische Arbeiter, den ganzen Tag unterwegs. Also ich habe weder was von Geld gewusst, noch wie man sich persönlich entwickelt. Also ich bin einfach nur zur Ausbildung gegangen nach der Realschule, habe gedacht, ich bleibe 30, 40 Jahre im Büro kleben und ja, das war's. Also da auch zu merken, okay, es geht noch mehr, wenn man sich dann dafür entscheidet. Und ich wollte mich nach diesem Buch für mich und für Entwicklung und Wachstum entscheiden. Und da gehörte irgendwann logischerweise auch zu, dass ich mich monetär auch entwickeln möchte. Und ja, gemerkt habe, ich kann das auch, ja, durch eigenen Antrieb. Das waren so die ersten Dinge, die in mir aufkeimten, ne?
Das ist total spannend. Du hast gerade eben gesagt, man hat dir erstmal einen Vogel gezeigt, als du die Idee hattest, noch einen zweiten Kredit, und zwar für eine Wohnung, die du vermietest, aufzunehmen. Wie ist denn das mit deiner beruflichen Geschichte? Also du warst ja Beamtin, und ich glaube, wenn man diesen Status aufgeben will, gibt auch der ein oder andere einem Vogel entgegen und sagt, du hast ja einen Knall, weil das doch eine nicht sichere Bank, kann man jetzt nicht sagen, aber zumindest was Rente angeht, eine sichere Sache ist. Wie hat da dein Umfeld reagiert und wie bist du damit umgegangen? Hast du gezweifelt, ob das Richtige war, diesen Status aufzugeben oder nicht?
Ja, ich lange genug selbst auch. Also ich bin so lange damit schwanger gegangen und habe mir selber auch den Vogel gezeigt und gesagt, du kannst diesen Job niemals nie aufgeben, auch wenn du noch so sehr Schmerz in dem Beruf empfindest. Also ich war einfach total unglücklich, und zwar jahrelang. Das ist mir irgendwann wie Schuppen von den Haaren gefallen. Ich habe immer dem Beruf auch die Schuld gegeben, meiner Berufung, die ich mir im Grunde gesucht habe. Und irgendwann habe ich dann auch über die Persönlichkeitsentwicklung verstanden, dass im Grunde ich mir das Leben, ja, in dem ich steckte, selbst erschaffen habe, mit allen Anteilen. Und somit war auch klar, ich kann auch alles verändern, selbstbestimmt. Und dann war irgendwann auch für mich deutlich geworden, ja, das, was vorher unmöglich schien und auch total dumm in vielerlei Augen oder Ohren, nämlich seinen Beamtenstatus ein Stück weit aufzugeben, war dann irgendwann total machbar für mich oder vorstellbar. Und dann ist es aber auch ein Prozess, muss ich sagen, auszusteigen, sich auch zu erlauben, was Neues zu kreieren. Das ist nicht so mal eben gemacht, und ich verstehe auch jeden, der sagt, das ist ein schwieriger Schritt, aber mir hätte nichts Besseres passieren können, vor allem für meine Gesundheit und vor allem auch für meine persönliche Entwicklung, denn nur durch dieses Rausgehen aus alten Anteilen, die ich jahrelang eben gelebt habe, konnte ich auch neue Sachen kreieren und etablieren und konnte auch mein neues Leben überhaupt erschaffen, ja, ganz simpel eigentlich.
Ja, du hast so viel erschaffen und du bist auch, ja, ich sage mal so, nicht einen geradlinigen Weg gegangen, sondern du hast echt auch mal, ich sag mal so, du bist mal abgebogen, hast hier und da mal was ausprobiert. Du hast ja gerade erzählt, es ging damals um die erste Wohnung, die du vermieten willst, und heute machst du Ferienwohnungen. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, nee, meine Fokussierung soll jetzt auf Ferienwohnungen liegen?
Ich habe mein Herz schon ziemlich früh an die Insel Amrum verloren. Da sind ja meine Großeltern unter anderem früher sesshaft gewesen, und ich habe da auch einen Teil meiner Familie. Und auf Amrum ist eigentlich schnell klar gewesen, wenn ich da auch ein Stück weit meine Wurzeln ausschlagen möchte, auch vielleicht für später, weil als kleine, einfache, sag ich mal, Arbeitertochter habe ich natürlich gedacht, wenn überhaupt, dann habe ich mal eine Wohnung irgendwo, und wenn ich groß bin, dann darf ich da auch mal selber wohnen und die vielleicht abbezahlt ist. Also so war schnell klar, Amrum wird der Place to be, um zu starten. Und dann war auch schnell klar, was macht man auf Amrum? Logischerweise Ferienvermietung. Also musste eine Wohnung her, die im Grunde beides vereint hat, und zwar Ferienvermietung und aber auch die Möglichkeit, dass wir da immer mal wohnen können, weil es von der Struktur, von der Größe, vom Grundriss passt. Und so war dann halt ganz simpel geboren die Idee, wir kaufen auf Amrum eine Immobilie zur Ferienvermietung.
Und wie viel habt ihr heute? Wie viele Wohnungen?
Wir haben schon wieder welche verkauft. Also jetzt muss ich gerade mal zählen, weil ich zähle, es sind nicht etliche, sag ich mal, etliche, sondern jetzt muss ich überlegen. Also 1, 2, 3, 4 und eine haben wir verkauft. Also wir hatten mal 5 allein auf Amrum und jetzt haben wir gerade noch 4, verkaufen aber weitere ab.
Okay, und warum? Warum verkauft ihr jetzt?
Weil zum einen bestimmte Fristen um sind. Also wir haben jetzt die 10 Jahre um. Wir haben ja genau vor 10 Jahren angefangen. Und es lohnt sich immer noch auch, Immobilien zu verkaufen nach der Haltefrist von 10 Jahren. Dann sind sie ja gewinnsteuerfrei zu verkaufen. Das machen wir jetzt teilweise. Und wir haben in den 10 Jahren uns ja nochmal ganz krass entwickelt. Also mein Mann für sich, ich für mich und wir auch beide zusammen. Und wir haben mittlerweile ganz andere Pläne, als in Deutschland zu investieren oder auch noch Immobilien dort zu halten. Also wir wollen eher das Gegenteil gerade bewirken. Wir wollen die Immobilien nach und nach abstoßen.
Ja, wenn du vor 10 Jahren angefangen hast, dann hast du wahrscheinlich auch die Entwicklung mitbekommen. Aktuell gibt es ja in den Medien auch wahrzunehmen, das Interesse des Staates, aus den Ferienwohnungen feste Vermietungswohnungen zu machen, weil zu wenig Wohnraum auf Föhr, Amrum und Sylt aktuell da ist. Und hast du da einen Tipp, wenn man kauft, worauf man achten muss beim Kaufvertrag, damit man nicht auch Gefahr läuft, dass vielleicht der Staat sagen kann, oder die Insel in dem Fall, wir brauchen Ihre Wohnung, die aktuell als Ferienwohnung genutzt wird, als feste Wohnung auf der Insel. Und man, ich weiß nicht, ob man das Enteignung nennt, aber es ist ja auf jeden Fall ein Eingriff in das eigene Handeln, wenn man nicht mehr eine Ferienwohnung draus machen kann. Hast du das mitbekommen? Seid ihr davon auch betroffen?
Ja, wir sind davon direkt betroffen, wie ganz, ganz viele auf den Inseln. Also es geht gerade vor allem primär, wie du schon sagtest, um die 3 Nordseeinseln, Amrum, Föhr, Sylt und dann noch St. Peter-Ording und Dagebö sind gerade schwer betroffen. Ich weiß noch nicht, inwieweit sich das auf ganz Schleswig-Holstein ausweiten wird, weil es gibt ja noch mehr Regionen, die Ferienvermietung auch exzessiver betreiben, wie auf den Inseln eben oder an den Küsten dran. Also da ist jetzt gerade wirklich mit der Keule einmal draufgehauen worden und alle B-Pläne sollen in den nächsten 10 Jahren, das ist mein Infostand, angeschaut werden auf den Inseln und den eben genannten Orten, um dann zu schauen, wer nutzt seine Wohnung gerade, sag ich mal, nicht dem Zweck dienlich, der in der Baubeschreibung steht, sondern nutzt sie quasi illegal anders und zwar in Form von Ferienvermietung. Und ich glaube, ich habe jetzt letztens mal was gehört für Amrum, da ist ein Ort betroffen, da sollen 75% der Wohnungen, die gerade vermietet werden, illegal vermietet werden, also in Form von Ferienvermietung. Das ist natürlich eine krasse Zahl. Und ja, die Ursache dafür ist, dass Ferienwohnungen schon seit etlichen Jahrzehnten über alte Generationen als Ferienwohnungen vermietet wurden, teilweise auch eben an Gastarbeiter, Fremden, sag ich mal, Nutzung war da schon immer auch ein Thema. Und irgendwann ist dann mal versäumt worden, dass die B-Pläne entsprechend verändert werden, nämlich dass aus den B-Plänen, die in ganz klar deklarierten Wohngebieten eben B-Pläne gemacht werden, die zum Beispiel ein Sondergebiet sind oder eben ein Gebiet, wo Gewerbe Betrieb erlaubt ist und das ist versäumt worden und deswegen sind ganz viele B-Pläne davon betroffen und jeweils dann die passenden Objekte dazu in der Form, dass sie eben nicht vermieten dürfen, ganz offiziell. Und da wird jetzt ganz genau geguckt. Alle B-Pläne werden, wie gesagt, angeschaut. Auch von unseren Wohnungen werden B-Pläne angeschaut. Dann gucken wir, was passiert. Aber es kann sein, und das ist auch schon eingetreten, auf Sylt ganz extrem, bei uns auf Amrum auch schon, dass eben die Vermietung mit sofortiger Unterlassung ja zu stoppen ist. Ne?
Naja, klar. Das heißt, dann würdet ihr wahrscheinlich weiter verkaufen.
Ja, verkaufen wollten wir eh, weil, genau. Ja. Man kann natürlich, was man ganz toll machen kann, also ich finde das nicht so ein Megadrama, weil aber auch wir vom Status her mittlerweile so weit sind, weil wir schon 10 Jahre vermieten und auch mehrere Immobilien vermieten. Wir haben nicht das Problem, dass wir davon quasi unseren Alltag bezahlen, bestreiten müssen. Also wenn das jetzt wegbricht, ist es für uns kein Drama. Für viele auf Amrum und den ganzen anderen Inseln ist es aber das, ja, wenn man Einkommen, die leben davon. Für die ist es natürlich ein extremes Drama oder kann es zu einem werden. Und da ist auf jeden Fall jetzt die Regierung gefragt und auch die Gemeinden, da entsprechend ein faires faires, sag ich mal, Verhältnis wiederherzustellen für Dauerwohnraum und aber auch Ferienvermietung, damit auch die Inseln überhaupt weiter bestehen können. Weil wenn diese Wohnungen alle nicht mehr als Ferienwohnungen laufen dürfen, dann kann man im Grunde den Tourismus komplett einstampfen, dann gibt es den nicht mehr. Ne? Und dann gehen auch viele pleite. Also es ist ein krasser Kreislauf, der dahinter steckt. Und ich bin gespannt, was die Gemeinden und der Staat daraus machen. Ne?
Ja, und es gibt ja eh noch Nachwehen von Corona. Das heißt, der Tourismus hat ja eh gelitten von 2020 bis 22. Irgendwann gab es ja dann so einen Boom, dass alle an die Nordsee wollten, 22 ja. oder 23. Aber es gab natürlich auch eine Zeit, da durfte man gar nicht vermieten. Wie ist denn das so, wenn du vermietest bei einer Ferienwohnung beispielsweise auf Amrum? Ist da wirklich die Rendite von 7-9% vorhanden? Kannst du sowas bestätigen? Ihr habt ja auch Saisongeschäft. Du hast wahrscheinlich im Sommer Vollauslastung und im Winter nicht. Wie sind da so die KPIs?
Also mein Ansatz ist immer, das versuche ich auch für meine Eigentümer, die wir noch, sag ich mal, fremd betreuen, ich versuche immer zwischen 250 und 300 Tage im Durchschnitt zu erwirtschaften. Das ist was wir bei uns seit etlichen Jahren hinbekommen mit unseren Ferienwohnungen. Aber ich habe auch ein besonderes Händchen dafür, will ich mal behaupten, und habe auch entsprechend Objekte gekauft, die das auch mitgehen können. Also ich habe jetzt
und du hast einen schönen Einrichtungsstil, das darf man auch sagen.
Ja, danke.
Und also man fühlt sich wohl.
Ja, danke. Ja, es ist genau, da geht es auch schon los. Ne? Viele vermieten vielleicht auch gar nicht schlecht, vielleicht sagen wir 200 Tage im Jahr, aber haben da noch die Sachen von anno dazu mal drinstehen, wo ich immer denke, Mensch, was für ein Potenzial, das sind nochmal 50 Vermietungstage mehr, wenn da mal einer wieder renovieren würde. Also genau, es ist im Grunde deutlich mehr als nur die Hauptsaison. Wir vermieten fast das ganze Jahr. Unsere eine Wohnung, die Mehrseitswohnung, die läuft im Schnitt immer 300 Tage im Jahr. Wir haben auch mal Probleme, auch reinzukommen, um mal zu renovieren. Also es ist kein auf die Kacke hauen. Wir haben die Objekte auf der Insel und die Insel ist gerne genommen als Urlaubsort. Und von daher, wir bemühen uns in allen Bereichen, dass die Wohnung auf dem allerbesten Stand ist. Wir kennen uns in der Tiefe aus und deswegen haben wir genau die Zahlen. Und ich würde die auch gerne genauso weiterschreiten lassen, wie das bisher der Fall war die letzten 10 Jahre, ne?
Ja, klasse. Wie findet man denn eine Ferienimmobilie? Wie findet man Goldschätze oder, wie du sagen würdest, Goldesel?
Also ich habe sie auf verschiedene Wege gefunden. Einmal habe ich eine Zeitungsanzeige reingesetzt, da habe ich meinen ersten Goldesel damals gefunden, der auch im Grunde am erfolgreichsten läuft bis heute. Dann habe ich Vitamin B nutzen können. Ich habe nämlich immer erzählt, Mensch, wenn du jemanden kennt, der verkaufen will, mich kann man immer gerne ansprechen, wenn jemand verkaufen will. Ich bin interessiert, ich bin Investorin, ich würde gerne kaufen. So habe ich zum Beispiel eine Doppelhaushälfte auf Amrum kaufen können unter der Hand. Dann gucke ich ganz normal und klassisch auch in die typischen Portale. Also bei ImmoScout habe ich auch schon eine Wohnung gekauft auf Amrum. Im Grunde sind die Klassiker mit dabei. Also Internet, eBay Kleinanzeigen muss auch immer mit reingenommen werden. Da findet man auch immer wieder, vor allem eben ohne Makler, Wohnungen. Und Zeitungsanzeigen finde ich auch nach wie vor interessant, weil gerade viele Ältere lesen Zeitungen oder inserieren auch noch in Zeitungen. Und ich bin immer dafür, proaktiv tätig zu werden. Also eine kleine Anzeige mal in eine entsprechende Zeitung in der Region, wo man investieren will, einzustellen, ist gar nicht so doof. So kann man auch mal machen. Von daher sind es wirklich keine Geheimnisse. Es sind die klassischen Wege. Was ich aber immer wichtig finde und als Tipp mitgeben würde, rede darüber, dass du kaufen möchtest, dass du was suchst. Denn es wird immer jemanden geben, der sagt, Mensch, die Uschi hat doch erzählt, sie will was kaufen. Meine Nachbarin hat auch gerade erzählt, dass sie verkaufen will, weil die Oma so alt geworden ist. Oder. Und so kriegt man auch ganz schnell mal eine Immobilie einfach so zugesprochen.
So, wenn man die zugesprochen bekommen hat, dann braucht man natürlich noch eine Finanzierung. Wie habt ihr das denn alles immer finanziert? Das klingt immer so leicht.
Ja, also ist es im, sag ich mal, im Hause Goldesel auch immer gewesen. Wir haben ja aber auch schon vor etlichen Jahren angefangen und da war es auch noch viel leichter als heute. Da waren einfach die Situationen ganz andere. Wir haben damals die ersten 2 Wohnungen über 100% finanziert, bedeutet, wir haben das gesamte Kapital von der Bank bekommen und haben auch noch zusätzlich gesagt, wir müssten noch gerne renovieren oder sanieren, können wir das Geld auch noch dazu haben, und das hat dann auch noch geklappt. Also wir haben immer volle Lotte, sag ich mal, Geld aufgenommen, um dem Fremdkapitalhebel auch ein Stück weit seinen Freiraum zu geben. Und das hat sich dann nach und nach gewandelt. Wir brauchten dann auch zeitnah logischerweise Eigenkapital, weil einfach die Zinsen sich verändert haben. Der Markt hat sich verändert und mittlerweile wissen wir ja auch, wo wir stehen. Man braucht deutlich mehr, sag ich mal, Eigenkapital als früher, weil die Banken einfach unsicherer sind und deutlich mehr Sicherheit von den Interessierten abgreifen wollen. Ja, und so ist es eine Mixtur geworden. Aus 0,8% bis 3,5% haben wir auch schon abgeschlossen. Also alles dabei.
Ja, Und jetzt kommen wir zu dem Projekt, wo du dich auch gerade befindest, zu Bali. Ich muss ja sagen, ich fand das so mutig und finde es so mutig, als ich erfahren habe, du warst noch nie auf Bali und investierst da jetzt mit deinem Mann. Ich war 3-4 Mal auf Bali und dachte so, wow, das ist mutig, weil mein Gefühl ist, dass man sich Bali ganz anders vorstellt, als es am Ende wirklich ist. Also ich war enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, von Bali. Kannst du mal sagen, wie dein Eindruck von Bali ist und warum ihr jetzt auf Bali baut? Die Villa Pearl, oder? Villa Pearl?
Golden Pearl. Ja, also Bali erinnert mich ein bisschen an Instagram, weil man immer nur von Deutschland aus die schönen oder vom Handy aus die schönen Seiten zu sehen bekommt und eigentlich sieht es hinter den Kulissen ganz anders aus. Also dieses Glitzer-Glamour und so, das gibt es jetzt zwar auch und auf Instagram ist das ja auch gerne so gezeigt, aber im Hintergrund laufen natürlich ganz andere Sachen, das ist hier nicht anders. Also was mich hier krass, wenn wir mal mit den etwas negativeren Dingen anfangen wollen, was mich hier krass stört, ist natürlich der Müll. Also es ist unglaublich vermüllt. Ich weiß nicht, ob das überall auf Bali so ist und ich bin auch erst eine Woche hier, also ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe noch keine fundierte Meinung vorzubringen. Aber es ist mein Eindruck, sehr viel Müll. Ich bin etwas auch erschrocken über den, sag ich mal, nicht den Umgang mit Tieren, obwohl ja, also die Bildung ist natürlich hier nicht ganz so vorangeschritten, wie bei uns das der Fall ist. Und entsprechend gehen Leute auch mit Tieren eben ganz anders um. Und das geht mir immer sehr nah, weil ich sehr tieraffin bin und sehr tierlieb bin. Und da habe ich schon hier auch meine Probleme, wenn ich sehe, wie das mit den Kampffähen hier läuft, mit den Singvögeln in den ganzen Käfigen. Ich sehe auch jeden Tag, wenn ich aus meinem hier Ferienobjekt rausgehe gerade, und da so ganz kleinen Basskörbchen, riesige Hähne sitzen, die bei 35 Grad den ganzen Tag über in der Sonne stehen und sich einen tothecheln. Also da habe ich Schwierigkeiten mit und auch mit dem Müll und logischerweise Müll, der im Wasser rumliegt und dann so ein bisschen für sich arbeitet und anfängt zu stinken, macht eben auch was. Man riecht also auch, dass es hier nicht ganz so sauber zugeht. Das Wasser sollte man auch besser in keinerlei Öffnungen des Körpers kommen lassen, weder in den Mund noch woanders hin, weil es einfach ja dreckig ist und voller Bakterien. Das hat mich auch sehr erschrocken, dass wir da, sag ich mal, stehen, wo wir hier stehen auf Bali. Und dann gibt es aber die andere Seite. Also ich bin unglaublich, unglaublich angetan und geflasht von der Freundlichkeit dieser Menschen hier. Das sind wir halt gar nicht gewohnt aus Deutschland. Das ist sehr, sehr erfüllend und sehr, sehr, ja, ich bin darüber sehr dankbar, dass ich solche Menschen auch hier kennenlernen darf, die so freundlich sind von sag ich mal, Grund auf. Die Dienstleistungen hier sind ganz ungemein wichtig für mich. Also welche Dienstleistungen man hier in Anspruch nehmen kann, was die auch im Austausch kosten. Das ist auch sehr ungewohnt für mich. Ich bin dann immer sehr großzügig mit Trinkgeld, weil ich immer denke, man kann doch gar nicht so wenig für so eine tolle Dienstleistung nehmen. Und was mich aber auch im Gegensatz zu dem Müll wieder positiv, sag ich mal, dastehen lässt in Bezug auf Bali, ist die Natur. Also das gefällt mir schon unglaublich gut, was ich hier an Natur wahrnehmen darf und wie auch teilweise die Natur noch geschützt wird hier. Das beeindruckt mich auch sehr. Also das ist eine gute Mischung, wie du merkst, ja.
Ja, und das Wetter ist besser als auf Amrum. Ist ein bisschen wärmer.
Ja, wärmer, sehr, sehr, sehr luftfeucht, ne, muss man auch mit zurechtkommen. Ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Probleme gesundheitlich, aber ich habe jetzt zum Beispiel meinen Onkel mit, Günni, der ist ein bisschen übergewichtig. Mit dem kann ich hier keine 20 Meter an einem Stück laufen. Und ich bin, weißt du ja selber, wir sind eher sportlich, wir gehen viel, wir sind super aktiv. Und ich könnte auch bei 30 Grad hier eine halbe Stunde im Kreis laufen. Das geht schon, aber mit Günni kann ich das gar nicht. Und deswegen denke ich mal, Mensch, wenn man hier nicht ganz fit ist, muss das wirklich auch schwierig sein für die Pumpe. Ich habe da jetzt kein Problem mit, aber das muss man auch mögen, diese hohe Luftfeuchtigkeit und diese 32 Grad nebenbei, ne?
Ja, du hast es gerade eben angesprochen mit dem Plastik und dem Müll. Genau die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Ich war immer nur 2 Tage da, aber eben 3 Mal und war auch in Ubud. Also überall, wo du jetzt die letzten Tage warst, war ich auch unterwegs und habe mir die ganze Insel angeschaut. Und habe mir auch erklären lassen, warum das so ist. Weil man fragt sich ja immer, warum kriegen die das nicht in den Griff, ne? Weil im Gegensatz zu, letztens war ich in Shanghai, da gibt es keine Mülleimer. Ich glaube, das war in Shanghai oder in Taiwan, da gab es keine Mülleimer und trotzdem kein Müll. Wo ich sage, wie geht das denn? Da muss ja jeder seinen Müll wirklich mit nach Hause nehmen. Und auf Bali scheint es so zu sein, früher hat man ja alles immer in Blätter eingepackt. Man hat so Blätter als Teller gebastelt. Hast ja auch gesehen bei den Opfergaben, dass sehr viel aus Blumen und Blättern gemacht wird und aus Sträuchern. Und irgendwann kam eben Plastik auch nach Bali und sie haben einfach das Plastik behandelt, genauso wie eine Bananenschale, genauso wie ein Blatt, was sonst verwesen würde oder von der Natur irgendwie selbst wieder ja. aufgebraucht wird und Plastik ja. eben nicht. Und sie schmeißen halt eine Plastikschale genauso weg, wie sie früher eine Bananenschale weggeschmissen haben oder ein Blatt ja. weggeschmissen haben. Und das ist das Problem. Die haben nicht gelernt oder es wurde auch in der Erziehung nicht so eingesetzt, dass man sagt, so, für Plastik gibt es Müll und wir trennen hier Müll oder so. Das mhm. ist das Problem, ne? Und gerade auch im Wasser, was du angesprochen hast, wenn man überlegt, wie die Fische dann in diesen Müll Poh. Schwimmen, das ist Poh. Natürlich schrecklich, ne? Naja, ja. aber du hast angesprochen, wir wollen zu den positiven Dingen kommen. Du hast jetzt deine Villa Golden Pearl und die ist jetzt noch nicht fertig, das kann man gerade mitverfolgen. Du dachtest, mhm. sie sei schon fertig, sie ist aber schon im guten Zustand. Gab es da jetzt... ich sag mal, böses Erwachen, als du dann das erste Mal bei dem Objekt standst? Oder dachtest du, nö, das dauert jetzt alles 4, 8 Wochen länger, aber wird schon alles gut gehen? Wie sind so deine Gefühle?
Also, der Termin für diese Reise hier war eigentlich so avisiert worden, dass ich komme und auch dann die Bauabnahme nach den 3 Wochen oder in den 3 Wochen machen kann. Jetzt wurde ich aber von der Bauleitung schon auch rechtzeitig in Hamburg oder auf Amrum informiert, dass es nichts wird in meiner Zeit, worüber ich erstmal sehr traurig war, aber das ist nichts anderes als in Deutschland auch. Bau heißt auch immer, man muss mit Verzögerungen einfach rechnen. Das war hier nicht anders. Lag unter anderem daran, dass mein Terrazzoboden, der hier gegossen wird, der war zu dünn aufgetragen worden. Das wurde festgestellt, das war einfach ein Zentimeter nur und man macht mindestens 2,5 Zentimeter. Und dann hat die Bauleitung gesagt, bevor wir die ruppige Variante wählen, die auch keinen Sinn macht, und einfach nochmal 1,5 Zentimeter raufgießen und die beiden Schichten dann eben sich nicht miteinander verbinden vernünftig, ruppen wir die 1 Zentimeter, sag ich mal, Fläche einmal wieder raus und machen dann nochmal neu. Und da sind sie jetzt quasi bald dann dabei. Es war jetzt gerade 2 Wochen Ramadan, hier sind unglaublich viele Feiertage, weshalb sich das immer noch mal mehr verzögert. Von daher habe ich jetzt auch gelernt, geduldig zu sein. Ich bin ansonsten wirklich, und da nehme ich auch kein Blatt vom Mund, extrem, extrem zufrieden, wie das hier läuft, mit welcher Genauigkeit hier gearbeitet wird, auch von der Bauleitung. Natürlich nicht vielleicht von den Balinesen, aber die gucken auf den Balinesen ganz genau drauf, die Bauleiter, und entsprechend wird auch nachgebessert. Die Substanz kann sich wirklich sehen lassen von unserer Villa. Das ist also nicht das, was hier normalerweise gebaut wird. Das ist eine krasse Substanz. Und ich bin mit dem Rohbau, und mehr können wir gerade auch nicht besprechen, extrem zufrieden. Ich kann jetzt noch 2 Wochen meine Hand mit drauflegen und schauen, wo kann ich noch was tun, was möchte ich auch gerne noch mal geändert haben. Ich hatte zum Beispiel jetzt im Badezimmer mir immer in meinem Leben gewünscht, als kleines Mädchen schon, dass ich mal ein Badezimmer habe mit schwarz-weißen Fliesen. Die haben wir hier legen lassen, weil ich mir alles im Grunde aussuchen konnte. Und jetzt habe ich festgestellt, dass die einfach nicht gut verlegt werden. Das können die hier einfach nicht. Die können halt gut Terrazzoboden und mal eine große Fliese, aber so kleine, fast schon Mosaikfliesen kriegen sie einfach nicht hin. Jetzt habe ich gesagt, komm, der ganze Scheiß wieder raus, waren eben nochmal 2 Bäder und dann bitte überall Terrazzoboden. Ja, also sowas ist dann schon nochmal passiert. Dafür bin ich aber auch, glaube ich, hier. Und alles andere kann ich nur sagen, ich bin wirklich begeistert, ich bin auch sehr gerührt und ich war auch aufgeregt, weil mir natürlich auch viele geschrieben haben, ey, Bali und passt da auf und so viel Baufusch und du wirst verarscht und das Geld ist nachher weg und da steht gar nichts. Überhaupt nicht so. Also ich kannte die Leute jetzt auch vorher, die für uns gebaut haben hier. Ich wusste, wem ich mein Geld überweise und ich habe immer gesehen, was auch passiert, weil ich habe immer Updates bekommen und das, was ich jetzt hier vorfinde, macht mich unglaublich stolz. Ich bin froh, dass ich so mutig war, dass wir so mutig waren und freue mich ungemein auf das Gesamtergebnis am Ende.
Ah, klasse. Und ihr seid ja global mutig gewesen, nicht nur jetzt auf Bali, sondern es gibt auch noch ein Projekt auf Panama. Was hat es damit auf sich?
Ja, Panama. Oh, du schönes Panama. Ich habe ja einen Mann und mein Mann ist Auswanderungsexperte und kann vor allem sehr gut auch mit der Thematik um, wenn man ein deutsches Online-Business hat, das steuerfrei zu gestalten. Und dadurch, dass er Steuerfreiheit auch als sehr wichtig empfindet, zumindest mal in der Zukunft, noch sind wir das nicht, ist irgendwann auch Panama logischerweise auf sein Tableau gekommen. Da gibt es ja viele Geschichten, Panama Papers und Co. Und irgendwann hat er gesagt, okay, ich beschäftige mich mal mit Panama, und dann hat dann auch einen Kontakt irgendwie hergestellt. Und dann haben wir, ja, ein Investorenpaar auch kennengelernt, einen Frankfurter, der aber eine Frau aus Panama hat, und die investieren unter anderem mit Panama eben ganz klar. Und wir haben gesagt, ey, lass doch mal nach Panama fliegen. Dann konnten wir aber nicht zusammenfliegen. Da bin ich hingeflogen, habe eine Investorenreise gemacht von Florida aus, habe Panama kennengelernt und eben auch das Investieren dort. Da haben wir irgendwann gesagt, nachdem uns 2 Objekte angeboten und gezeigt wurden, beim dritten das machen wir, darauf hatten wir Bock. Das war ein Objekt mitten in der City von Panama mit Social Area und Co. Und haben dann einfach gesagt, wir machen das. Wir haben Kapital, wir wollen das nicht mehr in Deutschland investieren, dann geben wir es nach Panama. So ist das mit Panama entstanden. Also auch ziemlich aus der Hüfte geschossen, sag ich mal.
Ja, und das ist eine Bestandsimmobilie, beziehungsweise die Immobilie steht schon oder baut ihr die gerade?
Nee, die wird erst gebaut. Also wir sind es gibt zwei Bauphasen von diesem großen Objekt, sind also Eigentumswohnungen in einem, ja, kleinen Hochhaus, so würde ich es mal bezeichnen. Und die Bauphase 1 hat jetzt gerade angefangen und wir sind in der Bauphase 2 und der Bau beginnt für unsere Wohnung im Jahr 2026.
Oh, das dauert ja noch ein bisschen. Und dann wollt ihr auswandern? Höre ich das richtig raus? Oder wollt ihr auf Amrum bleiben?
Also wir haben Amrum auf jeden Fall nach wie vor als Herzensort für uns auserkoren, auch die nächste Zeit, vor allem auch wegen unserer Hündin, die da extrem gerne und auch sehr glücklich ist. Als, sag ich mal, ersten Schritt raus sind wir jetzt auf Mallorca auch schon mit einer Immobilie unterwegs, allerdings erstmal nur gemietet fest für jetzt ein Jahr, um mal zu schauen, wie das dann ist, wenn man mal woanders seine Fühler hin ausstreckt. Also ein ganz sanfter Ausstieg. Mallorca ist ja schon fast deutsch. Und wenn dann irgendwann vielleicht unser Hund nicht mehr ist, was wir nicht hoffen, oder sich etwas ergibt, wo wir den Hund gut und gerne mitnehmen können, weil Bali und Panama kommt da leider überhaupt nicht in Frage. Sonst wäre ich ehrlich gesagt schon lange auf Bali mit meiner Familie. Hier könnte ich mir das nämlich mal ein paar Jahre vorstellen zu leben. Aber Mallorca ist der kleine Zwischenschritt und dann gucken wir mal, was die nächsten Jahre passiert. Aber es ist schon so, dass wir darauf aufbauend auch die Immobilien verkaufen, um uns flexibler aufstellen zu können, definitiv.
Und auch noch in andere Länder vielleicht investieren könnt und wollt.
Ja, da gucken wir immer mal so, was auch das Universum liefert. Also uns werden immer wieder auch Sachen zugetragen, wo wir sagen, okay, da denken wir mal drüber nach. Also das ist wirklich so, wenn man das einfach mal so laufen lässt, man auch natürlich ein Stück weit Kapital hat. Das muss man logischerweise haben, weil Bali und auch Panama müssen wir bar bezahlen. Ja, da ist keine Bank, die sagt, ich supporte euch da. Also es muss Cash abgewickelt werden, da musst du ein paar Taler auf der Tasche haben. Die haben wir und so muss es ja auch weiter funktionieren. Also wenn man sagt, man will im Ausland investieren, braucht man halt Cash. Und unser Cash ist jetzt ehrlich gesagt durch Panama und Bali auch gut aufgebraucht. Das heißt, ich würde gerne erstmal wieder die andere Seite ins Rollen bringen und zwar die Einnahmen erhöhen. Und dann gucken wir, was wir irgendwann wieder auf dem Konto haben und dann können wir weiter gucken, ne?
Ja, wenn du jetzt einen Anfänger hast oder eine Anfängerin, die sagt, das klingt alles so toll bei Svenja, wie kann ich denn loslegen, wie kann ich starten? Hast du da einen Tipp?
Also ich würde immer mit der eigenen Rübe anfangen. Damit meine ich das Mindset, das Gehirn. Ja, also wenn ich nicht, und deswegen sage ich das auch als Tipp, wenn ich nicht mit meinem Kopf angefangen hätte und den entsprechend auch aufgebaut und entwickelt hätte in Richtung Wachstum und Entwicklung, dann hätte ich das, was ich jetzt gerade erzähle, logischerweise gar nicht machen können. Hätte ich mir in die Hose geschissen vor Angst. Das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Das ist also ein Prozess und ich würde immer damit anfangen zu gucken, wie ist mein Status quo? Was denke ich über Geld? Was denke ich über mein Leben? Was denke ich über mein Umfeld? Wo stehe ich? Wie wirkt mein Umfeld auf mich? Ist das funktional? Ist das dysfunktional? Also da einmal schauen, wie ist der Status quo? Und dann eben sagen, ich muss oder ich möchte etwas verändern, um auch weiterzukommen, weil dafür muss man oft ganz viele Schritte auch gehen. Und wenn dann das Mindset ganz gut aufgebaut ist, dann würde ich anfangen zu investieren beziehungsweise mein Geld zu vermehren. Und das gibt es viele Möglichkeiten für, um Geld zu vermehren. Nicht sag ich mal, eine Handvoll oder zwei, aber so zwei, drei Möglichkeiten fallen mir immer ein. Das sind Immobilien, Aktien und vielleicht noch, was fällt mir denn noch ein? Nee, bei den beiden lasse ich es erstmal. Immobilienaktien.
Sehr gut.
Ich würde immer mit einem von den beiden anfangen.
Du hast ja auch gesagt, dass du ein paar kennengelernt hast aus Frankfurt, die dann im Ausland investieren. Also das Beste, und das hast du ja auch heute hier im Podcast gesagt, immer drüber reden, was man vorhat, was man für Vorstellungen hat. Man lernt Leute automatisch kennen und man kann sich ja auch heutzutage im Internet super informieren. Du hast auch einen Kanal auf Instagram, wir verlinken das alles in den Shownotes. Und du hast auch noch ein Programm, oder? Wenn man sich so ein bisschen inspirieren lassen will, hast du aktuell noch ein Coaching laufen?
Ja, ich habe einen Online-Kurs gerade am Start, weil ich mir überlegt habe, Mensch, wie habe ich denn damals angefangen? Wie habe ich denn wirklich angefangen? Weil bei mir ist es ja immer noch so, dass es dann irgendwann auch weit, weit weg. Und ich habe mich jetzt noch gut dran erinnern können. Und ich werde natürlich auch immer wieder genau danach gefragt, wie jetzt von dir auch. Wie hast du denn angefangen? Und wenn ich dann sage, ja, ich habe erstmal was für meinen Kopf getan, also zum Beispiel Bücher gelesen, Hörbücher, dann mich persönlich entwickelt durch Coachings, durch Online-Kurse, durch Therapie und Co. Also genau die Struktur, die ich damals durchlebt habe und auch nach wie vor noch ein Stück weit als meinen Alltag ansehe, die habe ich in einen Online-Kurs gepackt. Der ist extra für Starter, für Beginner, die ihr Leben verändern wollen, die sich monetär entwickeln wollen, also finanziell entwickeln wollen, vielleicht auch finanziell frei werden wollen, aber jetzt in einem Leben stecken, das eben vollkommen, ja, vollkommen weit entfernt von dem ist, was man eigentlich will. Genauso war es bei mir ja auch. Ich steckte auch in einem eher Otto-Normal-Leben und war so eine Uschi von nebenan, von Dorf irgendwie, so ein Kind. Und habe dann gesagt, ich will irgendwas anders haben. Und genau das habe ich in den Kurs gepackt. Den biete ich aktuell an. Der heißt The Game Changer. Da kann man sich informieren. Ansonsten, ja, bin ich auf Instagram, glaube ich, immer eine ganz gute Inspiration. Auch für Leute, die sagen, ich möchte gern was verändern und brauche jemanden, wo ich mich so ein bisschen auch, ja, aufgehoben fühle. Das ist, glaube ich, auch eine Variante, die ganz gut hilft. Und was hast du noch gefragt, Ilka?
Nö, das war's eigentlich. Du, ja, okay, ich wollte nur noch mal kurz wissen, ob du aktuell noch einen Kurs hast, wo man dran teilnehmen kann. Und natürlich Instagram, du hast es gerade eben erwähnt. Da kann man auch Eule, deinen Hund, auch immer begutachten, miterleben, ja, wie happy der auf Amrum ist. Wo ist denn der Hund gerade?
Bei meinem Mann zu Hause auf Amrum.
Ach so, perfekt. Super, gut. Dem geht's also auch gut. Und du bist jetzt noch mit Günther, war das? Oder Günni?
Ja, meinem Onkel. Mein Patenonkel Günni, Günther genannt. Günther Günni genannt, so rum auf Bali. 2 Wochen noch. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was vom Bau mitnehmen und noch ein paar Ergebnisse auch, tatsächlich live wahrnehmen. Aber wenn nicht, dann kriege ich es irgendwann noch mal hin, hier herzufliegen. Dann muss ich die Abnahme halt noch mal machen in 3-4 Monaten.
Ja. Nur was großartig ist, man kann tatsächlich diese Bauvorschritte und alles miterleben, indem man einfach Mrs. Goldesel bei Instagram folgt. Liebe Svenja, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Und vielleicht hören wir uns nochmal, wenn alles fertig ist. Also auch Panama, wenn dann alles 2027, 26 fertig ist.
Kommen wir nochmal zusammen. Ich freue mich. Ja, danke dir, Ilka, für die Zeit, ne?
Super, vielen Dank.
Tschüss.